BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und herzlich willkommen, sagt die Edith Schuhwalter. Heute geht es um ein Thema, das die meisten von uns eher unangenehm ist. Ums Geld. Mein Gast ist der selbstständige Vermögensberater und Spiegelkolumnist Nikolaus Braun. Und gleich erzählt er uns, wie er als promovierter Historiker dazu kommt, Menschen zum Thema Geld zu beraten und warum er eine schöne Urlaubsreise für eine gute Investition hält. Habe die Ehre, halt mit Nikolaus Braun. Er ist selbstständiger Vermögensberater in München und ich sage herzlich willkommen auf BR Heimat.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind ja, ich habe es kurz angesprochen, eigentlich promovierter Historiker und jetzt werden Sie schon die einen oder anderen Hörer fragen, ja, wie kommt man jetzt als Historiker dazu, dass man Menschen dazu berät, was sie am besten mit ihrem Vermögen machen?
Jetzt muss ich sagen, die Geschichte habe ich so oft erzählt, dass ich langsam selber nicht mehr genau weiß, was wahr ist. Aber der Hintergrund ist eigentlich folgender. Also ich habe wirklich mit sehr, sehr viel Liebe und Herzblut Geschichte studiert und ich finde es nach wie vor das wunderschönste Studium der Welt. Aber man stellt sich natürlich dann abends manchmal die Frage, die einem vielleicht auch die Eltern fragen und man sagt, na, bitte nervt's mir nicht. Aber dann, wenn man unter sich ist, sagt man sich, was soll denn damit eigentlich mal werden? Mhm. Und es gibt natürlich die Berufe, die man als Historiker ausüben kann, sind relativ begrenzt, zumal ich es nicht als Lehrer studiert habe, also nicht auf Lehramt. Mhm. Und ich hatte dann eigentlich ein relativ ganz konkretes Problem. Und es war eigentlich kein Problem, sondern was sehr Schönes. Und es war eigentlich die Schwangerschaft meiner Frau und zwar mit dem zweiten Kind. Und die Situation, zwei Kinder, kein Einkommen, die hat mich da schon irgendwie ganz ordentlich unter Strom gestellt. Ne? Weil ich hatte ein Stipendium, ich habe ein bisschen Geld von meinen Eltern bekommen. Ich hatte auch für mich damals unendlich viele 50.000 D-Mark mal von meiner Oma geerbt. Und es war über die Jahre dann beim Promovieren so langsam ausgegeben und es wurde einfach Zeit, dass Geld herkommt. Und dann habe ich mir gedacht, ich war eigentlich immer schon neugierig auf die Welt da draußen. Also ich war nie so der Elfenbeinturm-Mensch. Und dann bin ich über einen Mitstudenten, der gelernter Banker war und nach seiner Banklehre angefangen hat, Geschichte zu studieren, also umgekehrt. Ich habe gesagt, du, bevor es verhungert, geh halt in die Bank. So ungefähr, die nehmen im Moment an jeden. Okay. Und dann habe ich gedacht, eigentlich klingt das ganz spannend. Und dann habe ich mich da beworben. Aber es war teilweise tatsächlich so ein bisschen Druck von außen.
Also normal denkt man ja, da muss man mindestens eine Banklehre gemacht haben oder vielleicht besser BWL studiert haben. Also das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt, dass man mit einem Geschichtsstudium, also auch wenn man promovierter Historiker ist, dass man da bei der Bank eingestellt wird, das überrascht mich jetzt eher.
Ja, das war natürlich mein größtes Problem, denen zu erklären, dass die mich brauchen.
Mhm. Respektive, wie haben Sie's gemacht?
Das war deren größtes Problem zu verstehen, dass die mich brauchen. Ich hatte eigentlich eine relativ einfache Argumentation und die finde ich auch nach wie vor super. Stellen Sie sich vor, ich hätte jetzt Wirtschaft studiert. Mit dem, was ich in dem Studium gelernt habe, kann ich vielleicht 3, 5, 10% der Probleme, die ich also als Banker habe, lösen. Ich habe damals nicht gewusst, dass man damit eigentlich gar kein Problem lösen kann. Aber das war so meine Hypothese.
Das klingt gut jedenfalls.
Ja, so. Und ich kann vielleicht 3, 4, 5, 10% von dem, was ich da gelernt habe, auch irgendwie anwenden. Ich bin jetzt genau bei 0 zu 0. Ist der Unterschied zwischen 100% Lernen und 90% Lernen so ein Riesenunterschied? Mhm. Das war das eine. Und da muss ich sagen, ich hatte auch Glück. Ich hatte einfach einen großartigen Personaler damals, auf den ich gestoßen war bei der Commerzbank, der einfach gesagt hat, das probieren wir jetzt einfach mal aus, was können wir verlieren? Mhm. Den schleusen wir jetzt durch so ein Assessment Center, den schütteln wir einmal durch. Dann bringen wir den hier durch eine interne Ausbildung. Also ich bin ja nicht am nächsten Tag da hingegangen und habe Leute beraten. Mhm. Und dann schauen wir schon, ob das geht.
Mhm. Wie lange war die Ausbildung?
In der Theorie und auch in der Praxis 1,5 Jahre. Mhm. Nach einem Jahr schon provisorisch oder wie hieß es dann vornehm, interimistisch eine Filiale übernommen habe. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, so eine Bank, da ist ja wahnsinnig viel vorgegeben. Ja, da hast du deine Produkte, die sollst du beraten, / verkaufen. Und ich bin am Anfang auch echt in eine Wand von Vorurteilen gelaufen, teilweise. Also gerade so bei den gelernten Bankern, ne? Da kommt der Doktor daher und den werden wir jetzt mal auf den Topf setzen oder der weiß ja noch nicht mal den Unterschied zwischen Abbuchungsauftrag und Einzugsermächtigung. Aber wo ich dann in der Verantwortung war und meine Filiale besser lief als deren, da war halt dann war Schluss okay. Mit der Diskussion. Da war Ruhe im Kuhstall.
Sie haben ja auch in der Kreditabteilung gearbeitet, wie ich weiß. Jetzt wenn Sie mal überlegen, weil Geld ja oft so ein unangenehmes Thema ist, was einen unter Stress setzt. Aus Ihrer Erfahrung, was macht jetzt mehr Menschen Stress? Das Geld, was Sie nicht haben und deswegen leihen müssen oder das Geld, was sie schon haben, aber auf keinen Fall verlieren und am allerbesten noch verdoppeln wollen.
Ja, vielleicht kurze Präzision. Also ich habe nicht in der Kreditabteilung, die sozusagen im Hintergrund die Kredite bearbeitet, gearbeitet, sondern ich habe jetzt auch zu Krediten beraten und Leuten dafür damit gesorgt, ja, dass Leute...
Sie hatten Kontakt zu den Menschen. Genau. Darum kriegen sie auch mit, ob die gestresst waren oder nicht.
Es macht beide Stress. Aber was schon ganz interessant ist, dass Menschen, was ich schon beobachte, die in, sagen wir mal so, einigermaßen überschaubaren, stabilen finanziellen Verhältnissen leben, teilweise wird es sogar richtig eng ab und zu mal, also sagen wir mal so junge Gründer oder so, die sind aber so an ihren, nennen wir es mal, studentischen Lebensstil oder so einen einfachen Lebensstil gewöhnt, mit diesem Stress ganz gut klarkommen und auf einmal ist da Riesensumme Geld, weil sie vielleicht Erfolg hatten oder ihre Firma verkauft haben und dann geht der Stress richtig los. Also Geld kann Leuten schon richtig Angst machen. Das ist schon eine Beobachtung. Gibt, glaube ich, sogar ein Zitat, jetzt habe ich es. Ist es so wie der, zumindest irgendein alter Römer, das hätte ich jetzt natürlich, wenn ich schlauer wirken wollte, vorher besser nachschauen sollen. Aber
das ist gar nicht notwendig bei uns. Uns interessiert es ja nur sinngemäß.
Nee, aber sagt, also dem Reichtum folgt auf den Fuß die Sorge und die Gier nach mehr. Und da ist sehr, sehr viel dran. Also das kann man schon beobachten. Aber finanzielle Sorgen, also mit was bezahle ich meine nächste Rechnung? Wie kann ich meine Raten bedienen? Was passiert, wenn jetzt die Zinsen nochmal steigen, wenn meine Baufinanzierung einen Anschluss braucht? Das ist natürlich Stress. Auch richtig, richtig Stress. Und das schlägt auf die Gesundheit und es ist noch belastender für Beziehungen und fürs Leben.
Als wenn es um die Existenz geht, da ist der entspannteste Mensch nicht mehr entspannt, das ist ja klar.
Ja, genau.
Aber überraschend ist ja eher der umgekehrte Effekt, weil wenn man, das kann jeder Mensch nachvollziehen, viele haben es ja auch selber leider schon erlebt, aber wenn man weiß, dass es Menschen gibt, die wirklich genug oder mehr als genug Geld haben und trotzdem nicht sorglos leben, wo kommt da die Sorge her?
Ich glaube, also gerade bei denen, die dann relativ zügig, sagen wir mal, das kann man verkaufen, eine Immobilie, eine Erbschaft, fällig werden einer Lebensversicherung, gut, da kommt meistens nicht so viel raus, oder im Verkauf eines Unternehmens sein, auf einmal in eine neue finanzielle Situation katapultiert werden. Die sind erstmal überfordert.
Ich denke mir das oft beim Lottogewinn. Ich merke gar nicht eine Million Gewinner, um Gottes Willen, das würde mich echt unter Stress setzen.
Ja, und das ist ja auch der Grund, warum die meisten Lottogewinner innerhalb relativ kurzer Zeit wieder pleite sind. Ja,
das ist echt so, oder?
Das ist tatsächlich so und das Schlimme daran ist, die verlieren ja meistens dann auch ihr soziales Umfeld. Mhm. Bums, ich kündige morgen, jetzt bin ich frei. Ah, da habe ich also schon mal meine ganzen Kollegen nicht mehr. Die Freunde passen nicht mehr so zum sozialen Umfeld. Die werden dann auf einmal eher, naja, der ein oder andere ist auf einmal ein guter Freund, weil er auch gerne daran partizipieren will. Dann leistet man sich etwas und man glaubt vielleicht naiv, also eine Million, die reicht für ewig.
Ja, das klingt nach sehr, sehr viel Geld, genau, dass man nie mehr wieder arbeiten muss.
Aber das ist halt je nachdem, wie dumm man sich anstellt oder wie klug man sich anstellt oder was für einen Lebensstil man hat, kriegt man die relativ problemlos klein durch ein paar dumme Fehler.
Hatten Sie tatsächlich schon Lottogewinner in Ihrer Praxis?
Ich hatte eine einzige Lottogewinnerin. Und es ist mit der netteste und liebenswürdigste Mensch, den ich kenne.
Heute geht es ums Geld in Habe die Ehre. Und das ist ja oft einmal nicht so ein richtig angenehmes Thema. Vor allem, wenn es zu wenig ist. Das ist ja klar, das ist ein Riesenstress. Aber gerade haben wir gehört, es kann unerwartet viel Geld auf einmal auch ein Riesenstress werden. Und der Nikolaus Braun hat gesagt, in seiner Vermögensberatungspraxis hat er auch schon mal Lottogewinner gehabt. Möchten Sie uns das erzählen, wie es denen gegangen ist mit dem Geld?
Ja, jetzt ist natürlich die Geschichte mit dem Lottogewinn eigentlich das Ende der Geschichte. Und,
wir möchten es von Anfang hören, bitte.
Wir fangen jetzt sozusagen von vorne an, auch wenn Sie jetzt sozusagen das Happy End, wenn es ein Happy End ist, auch kennen. Und zwar ist es eigentlich eine der liebenswertesten und nettesten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe und eine Frau, die ich wirklich zutiefst bewundere. Eine Dame, nennen wir sie Bettina. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Geld oder Leben. Da habe ich viele Geschichten über Geld erzählt.
Also lauter wahre Geschichten. Das was Sie jetzt erzählen, ist auch eine wahre Geschichte.
Und ich habe auch fast jeden der Helden und Heldinnen, manchmal sind es auch Anti-Helden, persönlich kennengelernt. Zumindest, wenn es Anti-Helden waren, die ein Opfer. Und
Bettina. Was ist Bettina
genau,
passiert?
Genau, mit Bettina. Also Bettina war eine Lehrerin, gerade frisch verbeamtet, als sie sich unsterblich in einen indischen Studenten verliebt hat, der also mit dem Studium fertig war, der Der hatte Teile seines Studiums in München gemacht und irgendwie Himmel voller Geigen, schwanger. Und dann hat sie beschlossen, ich breche hier alles ab, wir ziehen zusammen nach Indien, nach Bombay. Und dort war diese Familie, war relativ wohlhabend, und lebte da außerhalb in einer sehr privilegierten Gegend. Und sie hat sozusagen die gesamte Sicherheit hier hinter sich gelassen, all in, alles für die Liebe. Und die waren schon eben eine Weile liiert, als das passierte. Und an dem Tag, wo sie dort gelandet ist, in derselben Nacht, und das kann man sich abgeschmackter gar nicht vorstellen, ist ihr Mann, die hatten kurz davor geheiratet, an einem Herzinfarkt gestorben. Jetzt saß sie dort ohne finanziellen Reserven, ihr Beamtenverhältnis aufgelöst, mit einem Kleinkind in einer fremden Kultur und einer Kultur, wo man als Frau im Prinzip nichts zu sagen hat. Aber schon gar nichts.
Sie hatte ja die Familie noch gar nicht kennengelernt zu dem Zeitpunkt,
die kannte
oder?
Teile der Familie schon, auch ganz gut. Aber natürlich war Bettina auch für die einfach erstmal die Frau von.
Ja, und das die ganze, Fremde, also völlig fremden
und
Kultur.
Und das ganze Erbe des Mannes ging nach dem dortigen Verständnis von Erbrecht an den Kleinen über. Mhm. Und sie stand dort mittellos und musste sich dann, also Ende vom Lied war, dass sie nach 9 Monaten, nachdem sie in dieses neue Leben aufgebrochen war, wieder in Deutschland war, ohne Beamtenverhältnis, ohne Anstellung, ohne Geld, und sich dann durchgekämpft hat als Fitnesstrainerin und wirklich also mit dem Rücken an der Wand stand. Jetzt muss man fairerweise sagen, ich habe auch ihren Schwager kennengelernt, der ein auch unglaublich reizender Mensch ist, trotz all diesem, nennen wir es mal, traditionellen Machismo, auch ein wirklich warmherziger, liebevoller Mensch, der sie auch sehr stark unterstützt hat. Aber trotzdem, das änderte nichts an der Situation, dass sie mit dem Rücken an der Wand war. Und kennengelernt hatte ich Bettina genau in dem Moment, wo sie bei mir am Tisch saß, mir ihre Geschichte erzählt und gesagt, ich habe im Lotto gewonnen. Und sie fing aber an mit, ich habe im Lotto gewonnen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Frau Huber, wie auch immer. Also sie hatte eher einen indischen Namen dann angenommen bis heute. Und ich sage, wissen Sie was, statistisch sind Sie in 5 Jahren pleite. Und dann meinte sie, nein, statistisch in 3, aber mir passiert es nicht. Und dann hat sie mir diese Geschichte erzählt und dann habe ich gesagt, stimmt, Ihnen passiert es nicht. Mhm. Und es ist ihr nicht passiert.
Das wissen Sie, oder? Ist es
das
gut
weiß ich, weil
sie
wir heute noch zusammenarbeiten. Aha. Und ja, das mich daran erinnert, ich soll sie dringend mal wieder kontaktieren. Wir haben eine Weile nicht mehr miteinander geratscht. Aha. Natürlich ist es mein Beruf, Leuten dazu zu verhelfen, dass sie ihr Geld auch gewinnbringend anlegen. Also das ist
also
auf alle Fälle.
Also möglichst gewinnbringend.
Aber es gibt einen Unterschied dazu, über sein Geld nachzudenken. Wie werde ich denn möglichst reich? Und wie kann ich denn möglichst Vermögen werden? Und notfalls gehe ich auf dem Weg dahin pleite, weil ich viel zu viele Risiken eingehe. Oder mir die Frage zu stellen, was trägt eigentlich dieses Geld dazu bei, dass ich ein besseres und zufriedeneres Leben habe? Die erste Versuchsanordnung, das ist die wir eigentlich so gelernt haben, ja. Da ist ja einer, der ist so ein Banker oder Vermögensberater, der muss mir doch helfen, mein Vermögen zu optimieren. Aber wenn mein Endvermögen oder der Versuch ist sozusagen am Ende einer Zeitperiode möglichst reich zu sein, heißt es, dass ich irgendwann mal besonders reich und tot bin. Das kann ja eigentlich nicht der Sinn sein. Es gibt von Maxim Piller so einen Spruch, wenn ich einmal reich und tot bin. Das kann es nicht sein, ja. Und das liegt daran, dass wir eben auch überhaupt nicht gelernt haben, sinnvolle Gespräche über Geld zu führen. Man glaubt eigentlich, die einzige Frage, die bei Geld sinnvoll ist, ist wie viel. Mhm. Das ist natürlich Quatsch, weil die wichtigere Frage ist natürlich, was hat Geld eigentlich mit dem zu tun, wie ich mein Leben führe, wer ich bin. Und diese Unfähigkeit, über Geld zu reden, die führt ja dazu, dass wir entweder darüber schweigen, sehr schwer über was nachzudenken, worüber man nicht spricht, oder dass es so komische Gespräche gibt über Geld. Die führen ja meistens Männer. So, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vom Polt noch den Ostblock Playboy kennt.
Ah ja, so, mir waren 3 BMW.
4 Porsche und 3 BMW. Irgendwo genau. Ein Haferkupik. Und da sitzt da so einer, so ein wirklich gebildeter Mann, ein Professor oder sowas. Da sage ich zu ihm, sag einmal, wie viele Scheine machst du jetzt im Monat? Dass man auf der Ebene nicht wirklich weiterkommt, ist ja offensichtlich. Und wir müssen uns erstmal anfangen, gute Fragen über Geld zu stellen, wie, wie möchte ich leben? Warum ist Geld wichtig für mich? Für wen habe ich Verantwortung? Was habe ich in der Vergangenheit eigentlich daheim gelernt über Geld? Und war das hilfreich oder nicht? Ja, was würde ich machen, wenn ich morgen 500.000 Euro hätte und ein halbes Jahr Zeit? Und was würde mir das bringen? Und könnte ich das nicht jetzt auch ohne den 500.000 irgendwie hinkriegen? Mhm. Und ich kann das mal an einem schönen Beispiel festmachen. Ein auch wieder sehr, sehr interessanter Kunde von mir, den ich auch sehr schätze. Ich nenne ihn mal Mark. Der ist aufgewachsen in England in sehr ärmlichen Verhältnissen. Auch im Umfeld, was von Alkoholismus des Vaters, von Gewalt auf der Straße geprägt war. Und hatte es zu einem erstaunlichen Wohlstand gebracht. Einfach durch harte Arbeit. Der war der Erste in seiner Familie über Generationen, inklusive Cousins und Enkel, Neffen und Cousins, der ein Abitur gemacht hat und der studiert hatte. Und dann hat er eine Karriere in einem Konzern gemacht. Und jetzt war er da, hatte all dieses Geld, fühlte sich finanziell immer noch unsicher, weil diese Angst aus der Kindheit irgendwie nicht weg war. Mhm. Ist auch bis heute nicht weg. Also wir können drüber reden.
Immer Angst, dass er arm
ja, wir können drüber reden. Er kennt es, es besucht ihn. Und jetzt hatte er diese Situation. Er wollte ausrechnen, ob er aufhören kann zu arbeiten. Der hatte einen unglaublichen Stressjob. Der ist jeden Monat ein, zweimal interkontinental geflogen. Der Druck in der Firma war immens. Der wollte eigentlich andere Dinge machen. Aber er wusste nicht, ob er sich's leisten kann. Und dahinter dieser Angst aus der Kindheit, hätte ich dem beraten sollen, wie er möglichst reich wird, wenn er jetzt noch länger weiterarbeitet? Weil er hatte folgendes Problem. Mit jedem Jahr, wo er länger gearbeitet hat, hat er nochmal richtig satte Boni bekommen. Mhm. Richtig fett.
Das ist manchmal also, noch schwieriger aufzuhören.
Also er hat es auch damals genannt, goldene Handschellen.
Aha.
Und der Witz an der Geschichte war, ist, dass wir ihm zwei Szenarien geplant haben. Das eine ist, du hörst heute auf und dein Plan geht finanziell auf, du vererbst aber mal weniger. Oder du hörst in 5 Jahren auf und dann stirbst du viel, viel, viel reicher. Und Marc ist ein sehr, sehr kluger Mensch. Der hat mir angeschaut und hat auf diesen Plan geguckt, wo er gesehen hat, ich kann jetzt aufhören und es reicht. Und dann hat er gesagt, das macht mich wirklich froh, wenn ich das sehe. Aber wenn ich den anderen Plan sehe, das macht mich unglücklich, weil ich sehe, was ich alles wegschmeiß. Aber wir haben gemeinsam, also wir haben ihn unterstützt dabei, die kluge Entscheidung zu fällen, jetzt da auszusteigen aus dem Hamsterrad, weniger Vermögen zu sterben und seine jetzige Lebensqualität zu optimieren. Und das meine ich mit nur das Geld zu maximieren, führt ins Nirvana. Das ist Schwachsinn.
Und oft ist ja auch ein Preis dafür zu zahlen. Also man kriegt ja das Geld in seltensten Fällen geschenkt, sondern so wie Sie es schildern.
Ja.
Das ist natürlich, das nimmt dem Körper ja auch was, wenn man eine Arbeit hat, die, wo sehr viel Druck ist, wo die absolut lebensbeherrschend ist, wo ja kein Platz mehr für andere Dinge ist.
Und dazu
wie
kam
ist da die Familie damit umgegangen bei Ihnen, dass Sie ein Familienmitglied hatten, was quasi so aus der Art schlug, jetzt in dem Fall im positiven Sinne?
Ja, das ist auch eine andere Geschichte. Ich habe über diesen Markt tatsächlich zwei Geschichten in meinem Buch erzählt, weil er letztlich eigentlich sich aus diesen sozialen Verhältnissen, aus denen er kam, finanziell so weit rauskatapultiert hat, dass er eigentlich über dieses Thema Geld oder auch über seine finanziellen Sorgen und Verhältnisse natürlich mit niemandem da mehr reden kann. Er sagt, meine Schwester und meine Eltern haben beide ihr Leben lang gebraucht, um Schulden von ungefähr 200.000 D-Mark abzuzahlen, ihr Häuschen.
Mhm.
Ja, wenn ich denen sage, dass er bei der Deutschen Bank 100.000 Euro durch eine schlechte Investmententscheidung verloren hat, das sprengt deren Kopf.
Mhm.
Und das Lustige ist, dass er in seinem Kopf deshalb so zwei unterschiedliche Silos hat. Das eine ist sein Vermögen, da geht es um viele 100.000 Euro, auch in Millionenbeträgen, wo er extrem abstrakt drüber nachdenkt, aber was er bis heute nicht schafft, ist in einen Laden zu gehen und sich ein paar Schuhe zu kaufen, die nicht im Sonderangebot sind. Weil der sieht ja, und nicht weil er ein Geizkragen ist, ein ganz großzügiger Mensch, sondern er sieht da letztlich quasi diese Armut der Kindheit, diese Demütigung teilweise, dass sie mit sozusagen so Wohlfahrtschecks teilweise in den Läden bezahlt haben. Und er sagt, da holt ihn das Gespenst seiner Eltern wieder ein.
Mhm.
Und diese, dass einen solche Traumatisierungen eigentlich ihr Leben lang ihn nicht loslassen. Und dass er das bis heute, das Problem nicht gelöst ist, er nur besser damit umgehen kann, ist auch was mich unglaublich berührt. Und diese naive Idee, die viele Leute hätten, ach, wenn ich nur mal so und so viel Geld hätte, dann wäre ich frei und glücklich. Das ist einfach Unsinn. Nein, die Probleme sind nachher immer noch da.
Und das, was man, glaube ich, als Kind gelernt hat, wie in der Familie mit Geld umgegangen wurde, das steckt ja tief in einem drin. Das prägt einen ja viel mehr, als man im Alltag vielleicht vor sich selber zugibt manchmal. Aber wenn man sich so im Bekanntenkreis umschaut, wie sorglos manche Menschen auch mit kleinen Einkommen umgehen, wo man denkt, ja, die haben das halt nie erlebt, dass es wirklich, ja, dass das Geld knapp war.
Ja, das ganz Interessante ist, dass uns das, was wir in der Kindheit mit Geld erleben oder beobachten, ja deshalb so eine unglaubliche Sprengkraft hat, weil wir auch gleichzeitig nie gelernt haben, darüber zu reden. Mhm. Wir haben ja nur beobachtet manchmal. Oder es gab so kurze Sätze wie, also für sowas habe ich kein Geld, dafür arbeite ich zu hart. Oder das sowieso, das ist ja so ein Knicker, der hat ja keine Lebensart. Und deshalb kopieren wir das, aber wir denken im Regelfall nicht drüber nach.
Ja,
und
das ist ja eigentlich immer irgendwie das ist aber in unserer Kultur auch verhaftet, ja. Gell? Dass man nicht über Geld spricht und dann auch dementsprechend wenig sich damit auseinandersetzen will. Das ist in anderen Kulturen wieder ganz anders.
Na, ich glaube, das ist schon in der westlichen Kultur zumindest sehr tief verwurzelt. Selbst in den USA ist das nicht besser. Die reden vielleicht mehr über Geld im Sinne von, ich zeige, was ich habe und ich gebe damit an. Aber diese emotionale Ebene von Geld, die so viel wichtiger ist, darüber zu sprechen, geht da auch nicht. Und gerade bei der Kindheit macht es eigentlich keinen großen Unterschied, ob ich sozusagen gegen die Werte meiner Eltern rebelliere oder ob ich die übernehme. So ein richtiger Prozess, wo ich sozusagen als selbstbestimmter Mensch mir eigentlich sage, was wäre denn eigentlich ein gutes Verhältnis zu Geld? Der findet nicht statt. Auch bei denen, die sagen, Geld ist mir nicht wichtig. Ist ja auch, ja super, ja, Geld ist mir nicht wichtig. Ja, wenn du das Geld nicht magst, dann wundere dich nicht, dass das Geld dich nicht auch mag, also dich auch nicht mag. Ja, diese mangelnde Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit. Und damit nehme ich mir natürlich, wenn ich so ein negatives Verhältnis dazu habe, jede Menge an Gestaltungsspielraum. Geld ist ja erstmal was Tolles. Ja, ich kann mir Freiheit, Sicherheit, Gestaltungsspielraum, an sich ist es toll.
Wenn Geld knapp ist, sehr knapp ist, das kann ein unglaublicher Stressfaktor sein, das belastet alles, das kann bis hin zu einer Traumatisierung gehen. Aber wenn die Grundbedürfnisse eigentlich gut gedeckt sind, wenn dann noch Geld da ist, dann kann man ja mal anfangen, darüber nachzudenken, was sind denn gute Investitionen? Und da hat mein Gast, der Nikolaus Braun, gesagt, ja, eine Urlaubsreise ist eine gute Investition. Jetzt werden viele sagen, das ist doch keine Investition, da ist doch das Geld weg.
Genau. Also sagen wir mal, ein Thema, dem sich die wenigsten Vermögensberater stellen und über das erstaunlicherweise auch Menschen nicht wirklich systematisch und gut drüber nachdenken, ist ja auch die Frage, was mache ich mit dem Geld? Also für was gebe ich es denn eigentlich aus? Und natürlich ist eine Urlaubsreise in dem Sinne keine Investition, die mir nachher eine finanzielle Rendite bringt, aber es bringt mir eine andere Rendite. Und das würde ich würde es eine Erinnerungsrendite oder Erinnerungsdividende nennen. Und man stolpert immer wieder über dieses Thema, wo man sich überlegt, naja, man kann ja jeden Euro nur einmal verwenden. Soll ich jetzt sparen? Soll ich es irgendwo vielleicht auch investieren mit mehr Risiko? Oder soll ich es ausgeben? Und ich habe da mal in einer meiner Spiegelkolumnen eine Geschichte erzählt, zu der mich ein junger Mann, den ich sehr gut kenne, inspiriert hat. Und die Frage war, stell dir vor, du bist jetzt so Mitte 20, dein Studium ist vorbei oder du bist vielleicht auch gerade irgendwie nach einer Ausbildung, einem ersten Beruf, irgendwo so zwischen so zwei Jobs. Und jetzt hast du hinter irgendwo 5.000 Euro über. Jetzt weiß ich, dass viele Leute nach dem Studium eher Schulden haben, dass sich das Problem nicht stellt. Aber es gibt genügend, die entweder, weil sie von Mama und Papa Unterstützung bekommen haben oder weil sie sparsam gelebt haben oder weil sie nebenher gearbeitet haben. Nehmen wir mal an, jetzt ist da Geld. Und jetzt stellt sich die Frage, oder ich habe die Frage gestellt bekommen, was machen jetzt mit den 5.000 Euro? Und da gibt es dann letztlich sozusagen drei Antworten. Die eine ist die Antwort der Eltern, die sagen, leg's auf die Seite, du weißt ja nicht, es können schlechte Zeiten kommen. Und tu es auf ein Sparbuch und bloß kein Risiko. Da denke ich mir, was soll denn das jetzt? Du hast jetzt gerade 4, 5 Jahre studiert, du bist bestens qualifiziert, du bist gewohnt, mit relativ wenig Geld auszukommen. Wo ist jetzt bitte das Risiko? Wenn du jetzt meinst, dass du keinen vernünftigen Job findest, der dich besser bezahlt als Regale auffüllen, dann ist sowieso alles zu spät. Also hab doch mal ein bisschen Vertrauen in dein Leben. Du brauchst jetzt keine großen Reserven. was soll der Schmarrn? Die zweite Antwort, die kommt dann sozusagen vom Vermögensberater. Und nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein objektiver, guter Vermögensberater und nicht einer, der jetzt dem armen jungen Mann irgendeine Versicherung drüber brät. So, dann sagt er, ja, investier's am Kapitalmarkt, kauf dir einen ETF, also einen Indexfonds auf dem weltweiten Kapitalmarkt. Und jetzt würde man vorrechnen, boah, wenn du mal in Rente gibst, dann ist es inflationsbereinigt. Hat sich das verfünffacht oder vervierfacht oder versechsfacht. Aber auf die lange Zeit, da kommt richtig viel Geld raus. Und das ist auch so. Mein Rat war, weißt du was, das Beste, was du mit diesem Geld jetzt machen kannst, ist, gib's aus. Jetzt. Mach eine richtig lange Reise. Mit 5.000 Euro überleg dir mal, wie weit du damit kommst, wenn du 25 bist. Ich bin jetzt Familienvater, ich habe 4 Kinder, wir haben uns einen gewissen Lebensstil angewöhnt. Wenn die Älteren noch ihre Freundinnen einladen, komme ich mit 5.000 Euro bedauerlicherweise nicht mal mehr über 14 Tage. Schon gar nicht, wenn man irgendwie auch nur ein- oder zweimal während der Zeit zum Essen geht oder vor Ort ein Mietauto braucht, wie auch immer. Aber mit 25, da kann ich da ja eigentlich ein halbes Jahr lang durch Asien, durch Südamerika reisen. Ich werde Eindrücke mitnehmen, Begegnungen, Sachen, die mich mein Leben lang begleiten, die mich fitter machen, die mich auch nachher, glaube ich, in meinem Job wertvoller machen. Und wenn du jetzt 5 Jahre lang studiert hast, wirst doch in Gottes Willen diese 5.000 Euro irgendwie über die nächsten 2-3 Jahre auch wieder gespart kriegen. Insbesondere, wenn du nicht sagst, hurra, erster Paycheck, ich schiebe meinen Lebensstandard dauerhaft nach oben, ich suche mir eine größere Wohnung, ich kaufe mir schickere Kleidung, all diesen Mist. Mach halt mit deinem studentischen Lebensstil plus ein bisschen was, Runde weiter, dann hast du dieses Geld ganz schnell wieder drin. Aber diese Erinnerung, die lebt in dir fort. Und ich finde, auch für ältere Leute ist das eine gute Überlegung. Ja, gemeinsame Erinnerungen an mit den Menschen, die man gern hat, mit seinen Kindern, vielleicht auch mal mit seinen Enkeln. Wenn ich nachher, das große Streckgespenst ist ja die Altersarmut. Ja? Oh Gott, das fehlt mir nachher. Wenn du am Anfang das Geld vielleicht ein bisschen mehr in deine Kinder und deine Enkel und gemeinsame Erinnerungen investiert hast, dann beißt du von denen im Alter vielleicht besser ab, weil das größte Risiko im Alter ist doch die Einsamkeit. Mhm. Und wenn du Glück hast, erinnern sich die Kinder und Enkeln und sind ein Stück dankbar und besuchen dich häufiger. Dann hast du auch nochmal was davon.
Eine tolle Rendite.
Ja.
Also, das haben wir jetzt verstanden. Also ein schönes Erlebnis kann eine sehr gute Investition sein, also eine gute Möglichkeit, Geld auszugeben. Gibt es in Ihren Augen auch unsinnige Ausgaben, die eher unzufrieden machen, vor denen man sich mehr hüten sollte?
Jetzt muss ich aufpassen, weil da habe ich natürlich auch feste Meinung. Und
Sie können einfach Ihre Meinung sagen.
Genau.
So funktioniert aber die Erde.
Ich habe auch Leute kennengelernt, die sehen das komplett anders und die sind auch nicht unglücklich. Ja?
Mhm. Aber heute interessiert uns ja Ihre
Einstellung. Aber meine persönliche Meinung ist, es ist wesentlich klüger, in gemeinsame Erlebnisse, in Erinnerungen zu investieren, als in Statussymbole. Ja, wenn ich mir zum Beispiel den neuen BMW X sonst was kaufe mit der und der Ausstattung, es gibt garantiert einen, der einen schickeren, einen schnelleren, einen mit mehr PS hat.
Den gibt es ja immer, der
genau.
Mehr hat.
Auch der Mensch, der sich die zweitgrößte Luxusjacht der Welt gekauft hat, ist vermutlich unglücklich, weil es den einen gibt, der eine größere hat. Und der die größte hat, lebt unter Strom, weil vermutlich übermorgen schon einer eine noch größere gekauft hat. Also man ist in so einem Spiel, was man eigentlich nicht gewinnen kann. Und im Stau steht es sich in dem, also BMW ist ein toller Arbeitgeber, ich finde, es sind schöne Autos, alles gut, aber es steht sich in diesem nagelneuen schönen Auto, der vielleicht auch von einer anderen Marke sein könnte, steht sich genauso im Stau wie mit dem gebrauchten Fiat Punto. Ne? Und deshalb sollte man sich, finde ich, schon überlegen, ob man dieses Spiel, was die Amerikaner, dieses Keeping Up with the Joneses, kennen.
Also
seit
Jones
den
19. Halt ein häufiger Name ist.
Genau, dieses Joneses, es ist eigentlich ein Comic aus den 20er Jahren, wo die Frau immer zu ihrem Mann sagt, du musst mehr arbeiten, du musst härter, mehr Geld verdienen. Schau dir mal an, die Frau Jones, die geht auf Galas, die hat tolle Pelze, die haben ein schickes Zuhause. Ich will das auch. Und da komme ich natürlich in einen Wettbewerb, weil dieses soziale Vergleichen, was in allen von uns drin ist, und wir vergleichen uns eben nicht mit dem Obdachlosen oder mit dem Multimillionär, sondern mit dem, dem es eventuell, weil wir es glauben, ein bisschen besser geht. Dieser Neid und dieser Versuch, das ist ein Loserspiel. Mhm. Ja, und die große Quizfrage beim Geld, die ich auch bis heute nicht beantworten kann, ist, was ist denn eigentlich genug?
Ja, das ist sehr relativ. Also ich habe mir den einen Satz gemerkt aus Ihrem Buch, wo ein Kunde sagt, stellen Sie sich vor, jetzt wäre ich beinahe in die Situation gekommen, dass ich in der Rente mit 8.000 Euro im Monat hätte auskommen müssen. Ja, davon können natürlich andere
davon
dran.
Können,
aber für den war das eine Horrorvorstellung.
Ja, ja, also diese traurigen Augen dieses Menschen, der mir mitgeteilt hat, davon können Sie ja nicht leben, die werde ich nie vergessen, weil einerseits war natürlich ein unglücklicher Mensch, aber er war natürlich ehrlich gesagt auch ein wahnsinniger Idiot. Ja, und es sind, also ich lehne es dann ab einem gewissen Punkt auch ab, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Also jemand, der wirklich so weg ist von der Realität und da habe ich keine Lust drauf. Das kostet mich zu viel Energie.
Ich weiß ja, dass viele Ihrer Kunden wirklich sehr viel Vermögen haben. Jetzt sage ich nicht Geld, weil es ist nicht nur in Geld, sondern das ist ja in verschiedensten Vermögenswerten. Dann gibt es ja immer auch, das ist auch ein Klischee, ja, Geld macht ja nicht glücklich, aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das Geld unglücklich macht.
Also eins ist relativ klar, kein Geld zu haben und Armut macht unglücklich.
Das ist,
also ist schon mal geschenkt. Das zweite ist, dass es schon einen Punkt gibt, wo es so kippt, wo es irgendwann so viel Geld ist, dass nicht mehr das Geld mir gehört, sondern ich meinem Geld. Also wo dieses Vermögen eine solche Macht entwickelt. Das merkt man häufiger, sind das so, also das klassische Beispiel wären so alteingesessene Industriellen oder Adelsfamilien, die eigentlich nur noch das eigene Lebenszweck ist, sozusagen diese Ländereien, diese Latifundien in die nächste Generation weiterzugehen, und ihr Leben lang strampeln sie, das instand zu halten und die Erbschaftssteuer zu sparen oder zu umgehen. Auch wenn ich über Nacht auf zu sehr, sehr viel Geld komme, kann es bedrohlich wirken und kippen. Aber im Prinzip bin ich schon ein optimistischer Mensch und denke, wenn ich mir gute Fragen stelle und wenn ich mal durch diesen ersten Schock, oh Gott, ist das viel und was könnten alle schief gehen, und wenn ich mich daran erinnere, und es gelingt auch manchen Kunden, die sagen, mein Gott, früher hatte ich keins, da ging es mir auch ganz gut. Dann ist halt wieder so. Was brauche ich denn eigentlich? Ein Bibliotheksausweis, ein Netflix-Abo und ab und zu eine gute Flasche Rotwein oder ein gescheites Bier. Also
auf gut Bayerisch sagt man, der kann auch nicht mehr wie essen und trinken.
Ja, genau, mehr wie ein Schnitzel kann ich auch nicht essen. Und wenn ich das, dann kann ich, glaube ich, schon, führt Geld auch zu einem deutlich besseren Leben und zu einem erfüllteren Leben.
Ja, weil es doch sorgloser und einfacher ist, ja, vieles.
Man kann sich ja so vorstellen, Geld ist eigentlich sowas ähnliches wie so eine flüssige Energie, oder manchmal vergleiche ich es auch mit eingefrorener Zeit. Ja, man kann Geld eigentlich gegen unglaublich viele verschiedene Dinge tauschen und nicht nur unbedingt in Waren und Dienstleistungen, so wie man es quasi als Banklehrling lernt, sondern eben auch in gemeinsame Zeit, in Erinnerungen, in Orte, wo man sich begegnen kann. Und wenn ich damit klug umgehe, ist das wunderbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal Geld mit dem Feuer vergleiche, ja, ich kann mit dem Feuer meine Wohnung heizen, ich kann sie aber damit auch völlig problemlos abfackeln. Und in dem Moment, wo ich eigentlich ein Getriebener bin, wo Geld zum Selbstzweck wird, wo ich nicht mehr drüber nachdenke, für was ich es eigentlich brauche, laufe ich natürlich Gefahr, dass mich diese Angst um das Geld oder die Angst oder auch die Gier ist ja nichts anderes als die Angst, das zu verpassen, es ist ja nur die kleine, etwas hässlichere Schwester der Angst, ja, dann kann mich das Geld tatsächlich auch unglücklich machen. Also ich habe schon immer wieder Menschen getroffen, die in Kombination mit irgendwelchen traumatischen Erfahrungen oder mit sehr wenig hilfreichen Glaubenssätzen, wo ich sagen würde, dir ging es eigentlich wesentlich besser, wenn's das los wärst.
Habe die Ehre heute mit dem Vermögensberater Nikolaus Braun aus München. Und Herr Braun, Sie nehmen es hoffentlich nicht persönlich, wenn ich jetzt sage, Finanzexperten haben ja nicht immer einen guten Ruf und unseriöse Finanzberater, das passt schon irgendwie vom Klang relativ gut zusammen. Und jetzt haben wir ja natürlich Angst, dass man einem unseriösen Finanzberater aufsitzen könnte. Also was macht man? Man geht dahin, wo man sich gut aufgehoben fühlt, zum Beispiel zur heimischen Bank, weil da waren ja schon die Eltern, die Kunden und die Großeltern vielleicht auch. Da kann man sich ja sicher sein, dass man nicht unseriös beraten wird, oder?
Ja, ich beantworte mal die erste Frage, ob ich das mit dem Finanzberater übel nehme, mit dem Unseriösen. Da gibt es einen Witz in einer gewissen Abwandlung, die sagt meiner Mama nicht, dass ich in der Bank arbeite. Sie glaubt, ich spiele in einem Puffklavier.
Habe ich jetzt nicht nachvollziehen, aber.
Naja, weil das mehr seriöser wäre als in der Bank.
Das erzählen die Banker unter sich. Das haben sie in der Bankzeit kennengelernt.
Ja, das ist eigentlich ein Witz über die Werbebranche, aber er funktioniert bei Banken oder Finanzberatern auch.
Aber ganz ernsthaft gefragt, also bei meiner Hausbank, wo ich die Menschen gut kenne, die dort arbeiten, die sehr nett sind, bin ich da gefeit davor oder muss ich da auch vorsichtig sein?
Also gefeit sind sie da sicher nicht. Und es gibt eine relativ lustige fast Erhebung oder Umfrage, die zeigt, dass quasi 80-90% der Deutschen den Banken misstrauen, aber genauso viele Leute ihrem Banker vertrauen. Also irgendwo, nachdem ja jeder irgendwo einen Menschen in der Bank vermutlich kennt, passt da irgendwas nicht ganz zusammen. Und die Grundannahme ist ja, ja, den kenne ich, wir kommen aus demselben Ort oder aus dem Nachbarort. Bei der Bank war schon mein Großvater, gerade im Raiffeisen und Volksbanken, also wenn es genossenschaftlich, hat man auch das Gefühl, das ist ja eigentlich unsere Bank. Auch die Sparkasse, die ja dann dankenswerterweise irgendwie ein paar Trikots für einen örtlichen Sportverein sponsert, hat man das Gefühl, das sind ja irgendwie nette Leute und die kenne ich. Und das Problem, was auch bei der negativen Berichterstattung über Banken entsteht, ist, dass man glaubt, oh, mein Gott, ist das krass, lauter Einzelfälle, aber betrifft mich zum Glück nicht, weil natürlich auch die Presse gerne so die reißerischen Dinger nimmt. Das Grundproblem eigentlich mit der Bank ist nicht, dass da böse Menschen arbeiten, sondern dass das Geschäftsmodell nicht klug ist. Das Geschäftsmodell heißt nämlich, ich sitze da als Banker, habe meine Produktpalette und jetzt muss ich überlegen, zu wem passt es. Und dann habe ich eine Vorgabe, so und so viele Produkte muss ich verkaufen.
Also Sie haben ja selber auch in einer Bank gearbeitet, ja. Daher wissen Sie das aus eigener Erfahrung, oder?
Ich weiß aus eigener Erfahrung und ich sehe das ja auch quasi jede Woche und jeden Monat, wenn ich wenn Leute zu mir kommen in die Beratung oder zu uns kommen und die zeigen mir, was für Versicherungen, was für Investmentprodukte sie gekauft haben, in Anlehnung eines Zitates aus Harry Potter: Mit dem Mist, der da jeden Tag auf meinem Schreibtisch kommt, könnte ich meinen Garten düngen. Wollte ich Ihnen nur sagen, weil Sie ja auch so gern die Gartensendung machen.
Ja, das ist unverfänglicher als so Geldsachen. Die mache ich lieber, diese Gartenthemen. Da fühle ich mich auch wohler, weil, haben wir in der ersten Stunde darüber gesprochen, Geld ist auch da immer irgendwie so was Unangenehmes. Man würde sich eigentlich oft gar nicht damit auseinandersetzen, dann ist man froh, wenn es jemanden gibt, wo man sagt, ja, der ist nett, den kenne ich jetzt schon seit Jahrzehnten. Aber so wie Sie es jetzt schildern, stehen diese netten Menschen ja auch oft unter einem Druck von anderer Seite her. Und wozu führt es dann?
Ja, und was ich ja auch super interessant finde, auch gerade bei jungen Leuten, die sind ja teilweise bereit, sich gerade so wochenlang freizunehmen, um den optimalen Handyvertrag und das perfekte Handy zu finden. Oder bei den Erwachsenen das perfekte Auto mit der perfekten Ausstattung und hier und dort vergleichen. Aber wenn es um Dinge geht wie ist eigentlich mein Lebensstandard im Alter? Da bin ich froh, wenn ich in zu einem Versicherungsberater gehe oder in eine Bank hineinstolper, wo einer ist, den ich vielleicht schon kenne und der mir dieses lästige Thema abnimmt. Mhm. Und ich bin nicht bereit, mir eigentlich nur mal das Minimum an Informationen dazu anzulernen oder anzueignen oder auch mal nachzuprüfen. Und dazu muss man sagen, dass ja auch diese ganzen Transparenzrichtlinien, die der Gesetzgeber aufgesetzt hat, um zu erreichen, dass Menschen besser verstehen, was sie da machen, komplett ins Leere laufen. Manchmal ist das so ein bisschen wie so eine russische Desinformationskampagne. Das heißt, sie kriegen 300 Seiten oder auch meinetwegen nur 30 und irgendwo da drin wird schon drinstehen. Mhm. Wer liest denn sowas? Also selbst wenn sie Einschlafprobleme hätten, werden sie nicht über die erste halbe Seite rauskommen. Ja?
Jetzt gehen wir mal mit dem gesunden Misstrauen von vornherein an die Sache ran. Was sind denn grundsätzliche Dinge, wo ich misstrauisch werden sollte als Bankkunde, auch wenn es mir ein netter Mensch vermittelt?
Also ich bin ja generell der Meinung, dass ich eigentlich um Banker und Finanzdandler einen Bogen machen sollte.
Ja, Sie und sind ja außerhalb. Aber
ja, nein, auch als Normalsterblicher. Und dass es eigentlich zwei oder drei vernünftige Alternativen gibt, wie man es eigentlich am besten sein Schicksal selber in die Hand nimmt und sich einfach ein Stück weit schlau macht und selber entscheidet. Wenn ich jetzt trotzdem in der Bank bin, dann sollte ich mir auf alle Fälle genau das sogenannte Kundeninformationsdokument oder Produktinformationsblatt durchlesen, weil da sollten im Regelfall die ganzen Kosten draufstehen. Ich nehme mal ein Beispiel. Sie schließen eine Riester- oder Rürup-Rente ab. Diese staatlich geförderten Produkte, zu denen gibt es mittlerweile ein vorgeschriebenes Produktinformationsblatt. Das wird irgendwo in diesem Stapel drin sein, den Sie kriegen. Und wenn Sie auf der Webseite einer Versicherung suchen, dann brauchen Sie tatsächlich ein bisschen detektivische Energie, weil das ist gut versteckt. Wenn dann da drin steht, und das ist kein krasser Einfallfall, dass die jährlichen Kosten 3, 4, 5, wir haben einige gefunden mit jährlichen Kosten von 6% sind, dann kann ich mir ausrechnen, dass für mich nichts mehr überbleibt. Das wäre das eine. Das zweite ist, wenn eine Sache zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist sie zu gut, um wahr zu sein. Ja, wenn das Ganze noch einen schnittigen Namen hat, also mein persönlicher Favorit der Sparkassen ist die 100 Jahre Freistaat Bayern Anleihe. Ja, das klingt schnittisch. Ja, und es klingt super und da identifiziere ich mich mit. Ja, und wir lieben Bayern, das ist unsere Heimat und die Sparkasse kenne ich seit langem. Wer kommt auf die Idee, dass dahinter eine Wette auf die Differenz der Zinsen für 30-jährige deutsche Staatsanleihen und 10-jährige deutsche Staatsanleihen liegt? Also man sollte mal gucken, was steht drauf auf der Verpackung.
Aber wir sind ja alle keine Finanzexperten. Was ist denn jetzt genauer Anleihe und was ist denn genauer Beteiligung? Das muss ich mir halt wirklich dann drauf schaffen, oder?
Ein bisschen was drauf schaffen, aber die Latte legt im Prinzip nicht hoch, weil es gibt eigentlich ein paar relativ einfache Prinzipien, an denen ich mich orientieren kann. Ich habe ja neben diesem Buch Geld oder Leben, über was wir in der ersten Stunde gesprochen haben und die Geschichten da drin, nochmal so ein Buch geschrieben über Geld nachdenken. Und da ist der Teil, wo es darum geht, was brauche ich denn eigentlich für Versicherungen und wie lege ich mein Geld an und wie spare ich denn sinnvollerweise? Das ist ein kleiner Teil und das ist keine tolle, es ist keine perfekte Lösung. Sie brauchen auch keine perfekte Lösung. Aber irgendwas, was Sie beherrschen. Aber was brauche ich denn?
Was sind die wichtigsten Grundregeln?
Gut, ich brauche erstmal Rücklage, wenn mir irgendwas schief geht oder wenn ich meinen Job verliere, dass ich ein paar Monate durchhalten kann. Damit kann ich kein Risiko eingehen. Damit können Sie ein Sparbuch machen, ein Tagesgeld irgendwie. Ja, da können Sie. Das zweite ist, wir haben letzte Stunde über das Geld ausgeben. Ich brauche auch irgendwas so ein Budget, um mir mal was zu gönnen. Ich kann das Leben nicht immer nur auf die Zukunft verschieben.
Und immer auch nur da, vor der Angst, was passieren könnte.
Was passieren,
das
genau.
Ist auch eine auch Falle da, ein bisschen.
Ich hatte gerade die Woche ein Gespräch mit einer langjährigen Kundin, wo ich gesagt habe, naja, mit der Altersvorsorge, zu sehr, sehr wahrscheinlich geht es gut, aber vergiss nicht, ab und zu dir was zu gönnen. Mhm. Es nützt nichts. Genau, das wäre das Zweite. Und dann brauche ich irgendeinen Topf für einen langfristigen Vermögensaufbau. Ja, also irgendwas, wo ich später mal von runterbeißen kann. Und auch da, das ist an sich keine Raketenwissenschaft. Ich kann mir bei einer Onlinebank ein billiges Depot aufnehmen, investiere nachher in Indexfonds. Ja, das sieht aus wie ein Buch mit 7 Siegeln, ist es aber
also
gar nicht.
Also Indexfonds ist einfach ein Fonds, wo kein Manager dahinter steckt, sondern der einfach die Entwicklung abbildet, kann man so sagen.
Genau, also auch ETF genannt, sind zum Glück ein gutes Stück bekannter geworden. Ich habe mal in einer Spiegelkolumne mal so eine kleine Gebrauchsanweisung sozusagen, auch in dem Buch ist eine Gebrauchsanweisung drin, die heißt das einfachste Depot der Welt, ja. Sie kaufen sich sozusagen einmal den weltweiten Kapitalismus, einmal die freie Marktwirtschaft ein für den Aktienpart. Und weil das die Nerven rund scheuert, suchen Sie sich ein zweites, stabiles, das kann Tagesgeld sein, wenn es irgendwann über 100.000 Euro hinausgeht, gibt es auch Indexfonds für kurzlaufende Anleihen. Also sprich etwas, wo ich jemand anders Geld leihe. Und das leihe ich dann eben keinen schwindligen Gläubigern, sondern dann können Sie es wirklich im Freistaat Bayern leihen oder der Bundesrepublik Deutschland. Und an sich reicht mir das, wenn ich das Schwierige ist nicht das richtige Produkt finden. Das Schwierige ist, die Nerven und die Konsequenz zu haben, auch in unruhigen Zeiten. Jetzt hatten wir ja gerade diesen Terror mit Trump und Crash und furchtbar und hast du nicht gesehen. Nein, 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 die Welt geht so schnell nicht unter. Durchhalten, tief atmen, einatmen, ausatmen, weitermachen. Das ist der schwierige Part.
Also der psychologisch schwierige Part.
Deshalb würde ich jedem Menschen, der sowas selber bastelt, ja, es gibt vom Gerd Kommer ein wunderbares Buch, ETF für Einsteiger. Es ist sehr technisch. Ich mag mein Buch an der Stelle lieber. Der Gerd ist viel, viel schlauer als ich. Der weiß viel, viel mehr über Kapitalanlage als ich. Aber ich habe immer den Verdacht, es ist wichtiger, dass die Leute in die Umsetzung kommen und dass sie es langfristig durchhalten. Aber und dann würde ich mir 1, 2 Podcasts oder Blogs abonnieren, die mich auf der richtigen Spur halten. Es gibt den Hartmut Walz zum Beispiel, das ist ein Verbraucherschützer, ein Professor, der aber anders als man von dem Professor erwarten wird, unglaublich gut Klartext sprechen kann. Mhm. Also die Sachen, die er macht, sind teilweise schreiend komisch. Ja. Und Der hat einen wunderbaren Blog, der heißt, glaube ich, Sei kein Leo, also kein leicht erreichbares Opfer, Leo.
Ach so.
Wir schreiben selber einen Blog, also wenn Sie Nikolaus Braun und Blog suchen, finden Sie ihn auch. Und das sind dann so alle zwei Wochen eine kleine Einheit, 3-4 Minuten zum Lesen, die einem versuchen, auf der richtigen Spur zu halten.
Mhm.
Und vielleicht müssen Sie dann gar nicht in die Bank reingehen.
Vielleicht reden wir mal kurz drüber, welche verschiedenen Arten von Berater es überhaupt gibt in der Richtung und welche Vor- und Nachteile die haben. Also die meisten von uns haben irgendwann schon mal mit ihrem Bankberater zu tun gehabt, der sie vielleicht auch zur Anlagen berät. Und da haben wir vorhin kurz angesprochen, da ist immer dieses Thema Provision im Hintergrund, was man jetzt als Kunde nicht einem unbedingt so bewusst ist. Wer kriegt da wofür eine Provision, wenn ich in der Bank eine Geldanlage mache?
Ja, also das Grundelend an der Beratung in der Bank oder auch bei dem einen oder anderen oder den meisten unabhängigen Vermögensberatern. Da gibt es ja auch richtig große Firmen, meistens mit 3 oder 4 Buchstaben, die da ihre Verkäuferhorden sozusagen auf die Menschheit loslassen, ist nicht, dass die Geld verdienen müssen. Natürlich müssen die Geld verdienen, ja. Kein Mensch arbeitet umsonst. Das Problem an der Provision ist, dass ich in dem Moment, wo Sie bei mir reinkommen, als zu mir als Banker, durch meine Empfehlung steuern kann, ob ich jetzt gerade 0,5% verdiene, gar nichts, 1 oder vielleicht sogar 5% von dem, was sie da anlegen. Jetzt habe ich im Hintergrund meinen Chef, der mir sagt, vorhin das Beispiel, das würde ich gerne nochmal ausführen, weil ich dann auch eine bittere Geschichte dazu erzählen kann. Jetzt muss in dieser Woche nicht nur möglichst ein Umsatz X gemacht werden, sondern es müssen auch die Produkte A, B und C verkauft werden und am besten A. Und jetzt liegt mir hier diese Freistaat Bayern Anleihe, die sogenannte, auf dem Tisch. Die hat einen schönen Namen. Und ich habe ein Absatzziel von 250.000 Euro, die ich in dieser Woche loswerden will. Und jetzt kommt die gute Ede zur Tür rein. Und ich sage mir, hurra, jetzt habe ich eine Chance, meinem Wochenziel näher zu kommen. Und vielleicht braucht die Edith aber dieses Zertifikat überhaupt nicht, beziehungsweise diese Anleihe gar nicht. Der beste Rat für die Edith wäre vielleicht, du weißt ja, nächstes Jahr, da läuft deine Zinsbindung aus von deinem Immobilienkredit, du darfst eigentlich kein Risiko eingehen, dann zahlst du es zurück, hast du dann einen kleineren Mühlstein am Hals. Und ich würde das jetzt mal kurz an einem Beispiel, das mich wirklich, ich sehe relativ viel Elend durch schlechte Beratung, ja, das ist Teil meines Jobs, aber der mich wirklich erzürnt hat, weil normalerweise kümmern wir uns ja um die finanziellen Probleme von Menschen, die im Prinzip keine echten finanziellen Probleme haben.
Weil sie sehr vermögend sind.
Genau, die können sich spöttisch gesagt auch eine schlechte Beratung leisten. Der Fall, den ich da hatte, das waren die Eltern eines guten Freundes, die aus wirklich mit sehr, sehr harter Arbeit sich eine Existenz aufgebaut haben. Die haben ihre ersten Jahre mit den Kindern in einem Flüchtlingsheim, nachdem sie quasi aus dem Ostblock freigekauft wurden, verbracht, haben dann über Jahre, die Kinder haben teilweise in den Sommerferien mitgearbeitet, um die Kreditraten zurückzuzahlen. Irgendwann war dieses Haus oder dieses Häuschen in Niederbayern schuldenfrei. Und jetzt war ein bisschen Geld da. Und jetzt laufen die in ihre örtliche Sparkasse rein und kriegen die Freistaat Bayern Anleihe verkauft. Und sagen, ja, wir wollen was Sicheres. Es ist Risikoklasse 1 und du kannst bis zu 7,3% Zinsen kriegen. Das haben sie verstanden. Mehr
nicht.
Das klingt
auch gut.
Wenn man jetzt dahinter schaut, ist das, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, eine Wette darüber, ob die 30-jährigen oder die 10-jährigen deutschen Staatsanleihen eine höhere Rendite haben. Und die Differenz zwischen diesen beiden Dingern, die bekomme ich als Zinssatz. Und ich kann maximal 7,3% bekommen. Wenn ich die erreicht habe, geht das Geld an mich zurück. Wenn die Differenz aber nicht so läuft, und so ist es leider in dem Fall auch gewesen, dann hat die Sparkasse jetzt 15 Jahre von mir, ein quasi zinsloses Darlehen. Und dann kriege ich mein Geld wieder.
Mhm.
Dieses Papier
mittlerweile
war,
haben wir eine Mordsinflation, dann ist es ja natürlich viel
genau
weniger wert.
Also ich habe eine Kapitalvernichtung mit Ansage. Oder mit Risiko, der Sparkasse ist das wurscht, weil die haben sich günstig finanziert und am Anfang 5% Provision bekommen.
Ist jetzt diese Provision.
Genau.
Also die
ich
hätten
jetzt
einen Anreiz,
ja,
etwas zu verkaufen, weil die Provision für die Sparkasse
gut. Ja, die Sparkasse hat eigentlich zwei mehrere Freude dran. Einmal hat sie das Geld billig geliehen für ihre eigenen Geschäfte und sie kassiert am Anfang 5%. Und der Anleger kriegt im schlimmsten Fall über 15 Jahre 7,3%. Ja, vielen Dank dann auch. Und natürlich hat so ein Papier dann, wenn die Zinsen nicht so laufen, wie die Wette da ist, und die Wette ist ja die Wette des Kunden und nicht die Wette der Sparkasse, einen massiven Verlust. das hat jetzt diesen Leuten einen unglaublichen psychischen Stress auch gemacht. Oh Gott, wie lange haben wir gearbeitet, um 35.000 Euro zu sparen? Weißt du noch, dafür ist die Frau über Jahre neben ihrem normalen Beruf als Verwaltungsangestellte zum Putzen gegangen. Jetzt rechnen wir 35.000 Euro in der Vergangenheit mal 8, 9, 10 Mark fürs Putzen nachts. Rechne das um. Was haben wir nur getan? Jetzt hat der Sohn, also mein Freund, gesagt, ich nehme es euch ab. Ja, und ich kann damit besser umgehen. Ich kenne mich aus mit Geld. Ja, hat er dann auch gemacht. Das Ding ist quasi unverkäuflich und hätte jetzt einen Verlust von über 20%. Mhm. Und jetzt kann man sagen, und es ist ja so immer, wenn was schief geht, bedauerlicher Einzelfall. Der Freistaat an Bayern-Anleihe war ein echter Kassenschlager von der Sparkasse. Die haben 100 Millionen Euro davon aufgelegt. Und die Freistaat Bayern-Anleihe, die ja gar keine Anleihe ist, sondern eben eine Zinswette.
Aber und es klingt, als hätte es der Freistaat rausgegeben.
Genau. Es klingt nach Seriosität. Mhm. Es klingt nach Sicherheit. Es hat die Risikostufe 1, was kein Mensch verstehen kann. Und am Ende ist es eine von 169 ähnlichen Produkten, die die Sparkasse rausgedruckt hat, nur als Wette zwischen 30- und 10-jährigen Staatsanleihen. Und dann gibt es zusätzlich aber noch Dutzende andere Wetten. Zum Glück ist die Sparkasse auch mittlerweile bei den Aufsichtsbehörden schön im Fokus. Also das BaFin hat da, aber solange es legal ist und nicht verboten wird. Mhm. Und jetzt frage ich mich, hatten die Eltern meines Freundes eine Meinung darüber, dass die 30-jährigen Staatsanleihen deutlich besser laufen als die 10-jährigen oder schlecht? Oder hatte die Sparkasse in diesem Ort eine Kristallkugel im Keller, wo die gesagt haben, ja klar, das ist eine gute Idee. Das ist doch was, was kein Mensch der Welt wissen kann. Und wenn sie in Harvard und Yale und Oxford und Cambridge gleichzeitig studiert haben und 15 akademische Titel, sie werden diese Frage nie beantworten können. Mhm. Und dafür wettet jetzt sozusagen ein...
Ich kaufe praktisch ein Produkt, was ich gar nicht beurteilen kann.
Was niemand beurteilen kann. Mhm. Also
auch die Fachleute nicht.
Ich bin ein Profi und ich muss mich immer wieder einlesen, wie dieses Ding eigentlich funktioniert hat. Mhm. Und kein Mensch braucht es.
Also aber die Grundkonstruktion ist, ich werde beraten von Menschen, die der Firma, die dieses Produkt verkauft, eine Provision bekommen. Jetzt, wenn ich sage, okay, dann mache ich sowas, will ich vielleicht gar nicht. Ich gehe zu jemandem, der mich gegen ein Honorar berät. Aber da weiß ich ja auch nicht, ob der nicht eine Provision kriegt für das, was er mir dann verkauft.
Würde ich Ihnen gleich noch erzählen. Ich will nur noch eine Sache zu der Provision, nur dass Sie es als Bild verstehen. Mhm. Stellen Sie sich vor, Sie lassen sich scheiden. Wollen Sie, dass Ihre Anwältin von Ihrem Ex-Mann, Ihrem zukünftigen, bezahlt werden? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Steuerberater. Wollen Sie, dass der vom Finanzamt bezahlt werden? Ja. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt und stellen sich vor, der kriegt 10% dessen, was Sie in der Apotheke fürs Medikament zahlen. Das macht einfach keinen Sinn.
Es gibt ja tatsächlich Länder, wo das gar nicht erlaubt ist. Gell?
Also in England ist es mittlerweile seit 2008 verboten, in Australien seit 2000, in den nordischen Ländern zumindest im Versicherungsbereich. Das ist eigentlich eine... für mich nicht nachvollziehbare Struktur. Im juristischen Bereich nennt man das Mandantenverrat, dafür verliert man seine Lizenz und geht in den Knast. Im Finanzbereich nennt man das, das brauchen wir, um die Masse der Leute zu erreichen. Es ist Quatsch, das ist knallharter Lobbyismus, der dazu führt, dass Deutschland in dem Bereich immer noch Entwicklungsland ist. Jetzt kommt das Thema mit der, was Sie gefragt haben, mit den Honoraren. Also die Alternative wäre ja, zu einem Berater zu gehen, der von mir ein Honorar bekommt für eine objektive Beratung.
Aber das kann ich ja genauso wenig beurteilen, ob das objektiv ist oder nicht. Der kann mir ja auch irgendwas verkaufen, was für ihn günstig ist.
Genau, jetzt ist es so, dass der Bereich Honorarberatung ist gesetzlich geregelt. Ich kann das entweder über die Gewerbeordnung nach 34H, ist da der entsprechende Buchstabe. Ich darf dann keine Provision nehmen. Wenn ich das tue, befinde ich mich im tiefsten Gewässer Also das ist justiziabel. Oder ich bin, was besser ist, über das BaFin, also über die Bundesaufsichts für die Finanzdienstleistungen geregelt, als sogenannter Honoraranlageberater. Auch dann darf ich quasi mit einem Produktanbieter noch nicht einmal zum Mittagessen gehen und meine Rechnung nicht selber bezahlen. Das ist erstmal geregelt. Trotzdem löst die Honorarberatung viele Probleme nicht. Das eine Problem ist, der kann so gut bayerisch immer noch ein rechter Depp sein und nichts wissen. Das weiß ich nicht. Ich kann es immer noch schwer beurteilen, aber er hat zumindest mal nicht diesen Fehlanreiz. Und ein großes Problem bei der Honorarberatung, was sich nicht wegdiskutieren lässt, ist, unter einer gewissen Vermögenssumme lohnt sich das nicht. Ja? Nehmen wir an, Sie haben jetzt 10.000 Euro zum Anlegen und
Dann finden sie gar keinen Honorarberater.
Dann finden sie vermutlich keinen, der sie berät. Und da haben sie echt ein echtes Thema.
Das Thema Geld, das ist für die meisten von uns jetzt nicht so was Erfreuliches, da spricht man nicht so gern drüber. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen haben wir heute einen Vermögensberater eingeladen, den Nikolaus Braun aus München. Er macht seine Vermögensberatung auf Honorarbasis, das heißt, wer zu ihm kommt, zahlt ihm ein Geld dafür, dass er ihn berät. In anderen Fällen ist oftmals so, dass eben die Verkäufer der Finanzprodukte das Geld an die Berater zahlen. Jetzt bleibt es schwierig natürlich und ist schwierig, sich gut beraten zu lassen. Darum würden wir versuchen, dass wir gern ein paar Grundregeln noch lernen in dieser Stunde. Jetzt, wenn wir zum Beispiel Versicherungen anschauen, welche brauche ich denn und welche brauche ich vielleicht gar nicht und welche sind ja wirklich mehr im Interesse der Versicherungsgesellschaft als für mich?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich bei einer Versicherung überlegt, habe ich irgendein Risiko, was mich finanziell in meinem Leben umgrätscht? Und wenn das eintritt, dann bin ich im Eimer. Und ist das ein Risiko, was einigermaßen wahrscheinlich ist? Und dafür brauche ich eine Versicherung. Klassischerweise ist, was ist, wenn meine Arbeitskraft ausfällt? Also Berufsunfähigkeit. Ja, das ist relativ teuer, aber das brauche ich vermutlich. Natürlich brauche ich eine Haftpflicht. Ja? Wenn ich irgendwie morgen mit dem Fahrrad aus Versehen einen Jungmanager anfahre, dann kann ich das den Rest meines Lebens nicht zahlen. Oder wenn meine Kinder...
Also private Haftpflichtversicherung.
Die Ming-Vase im Museum runterschmeißen. Mhm. Ja? Ich brauche natürlich das Kfz, da habe ich ja sowieso eine Pflichtversicherung. Mhm. Und da ist es logisch. Oder wenn ich mir eine Immobilie gekauft habe und ich bin der Alleinverdiener und ich möchte nicht, dass, falls mir was passiert, meine Frau und meine Kinder da wieder ausziehen müssen, dann bräuchte ich vermutlich eine Risikolebensversicherung, die meinen Ausfall als Alleinverdiener kompensiert. Eine Versicherung ist aber nie und nimmer ein vernünftiges Sparprodukt. Ja? Also die meisten Produkte oder fast alle Produkte, die wir bisher gesehen haben im Bereich Kapital, Lebensversicherung, Rentenversicherung, bis auf ganz wenige Ausnahmen, funktionieren nicht, weil sie viel, viel zu teuer sind. Und auch dieser Gassenhauer, da gibt es eine staatliche Förderung oder eine, ist eigentlich unsinnig. Da wird auch noch Steuergeld eigentlich hinterhergeschmissen. Und ich würde Ihnen als Entscheidungshilfe zwei, drei Hinweise geben, gerade wenn Sie solche kapitalbildenden Lebensversicherungen haben. Das eine ist, bei den staatlich geförderten Dingern gibt es mittlerweile ein Produktinformationsblatt. Wenn man ein bisschen googelt und sucht, lesen sich diese zwei Seiten wirklich gründlich durch und merken Sie dann, dass Sie das nicht brauchen. Wenn Sie schon eine haben und jetzt sind Sie in so einem Moment, wo Sie sich die Entscheidung haben, nehme ich das Geld? Mhm. Oder lasse ich es mir verrenten? Da finden Sie in der Versicherung eine ganz tolle Zahl, die heißt Rentenfaktor. Und die müssen Sie suchen. Und das ist überhaupt nicht schwierig. Der Rentenfaktor sagt einfach, wie viel Rente bekomme ich, wenn ich 10.000 Euro da drin habe. Und wenn da ein Rentenfaktor steht, Sie haben jetzt sozusagen einen Rentenfaktor von, sagen wir mal, 20, heißt es, Sie kriegen für 10.000 Euro 20 Euro jeden Monat. Und was Sie jetzt machen müssen, ist einfach nur ausrechnen, ich bin jetzt 65, 10.000 geteilt durch 20, was kommt denn da raus?
Weil das die durchschnittliche Lebenserwartung ist.
Genau, dann ist das die Anzahl der Monate und dann geteilt durch 12. Und wenn ich dann aus dem Staunen nicht mehr rauskomme und sage, holla, da bin ich ja 120. Und es klingt jetzt so, da ist jetzt der Braun und der mag die Banken nicht und die Versicherung, jetzt redet er da so schlecht daher. Ich weiß, das klingt nicht glaubwürdig, aber nehmen Sie einfach diese Zahl und die Rentenfaktoren, die wir heute sehen, sind meistens deutlich unter 30. Ja? Ich muss sehr häufig gut über 100 werden. Und die Versicherung, und es geht immer nur um die garantierte Rente, weil das ist das, auf was Sie sich verlassen können. Und dann überlegen Sie sich, ob Sie so alt werden wollen. Wir finden immer wieder tatsächlich Extrembeispiele. Und das extremste Beispiel ist tatsächlich von einer jungen Bankerin. Die, also zum Thema, die wollen sie absichtlich über den Tisch ziehen. Nein, die wissen es manchmal selber nicht. Eine junge Bankerin, die habe ich gesehen, die müsste tatsächlich 130 werden, damit die an ihr Geld wieder zurückkommt. An deren 130. Vielleicht schafft sie es. Sie wäre die Erste.
Mhm. Traurig. Sie hören Habe die Ehre und ist heute der Nikolaus Braun zu Gast. Er ist ein selbstständiger Vermögensberater aus München. Und was mich interessieren würde, Herr Braun, kommen eigentlich mehr Frauen oder mehr Männer zu Ihnen in die Beratung?
Also es ist tatsächlich so, dass ich witzel manchmal, aber so lustig ist es eigentlich gar nicht, glaube ich, Geld so das, die letzte Bastion ist, die die Männer noch verteidigen, die alten Patriarchen. Und das tut im Regelfall den Familienfinanzen gar nicht so gut, tut auch den Beziehungen nicht so gut. Und es wäre deutlich begrüßenswerter, wenn man, also wenn wir mit mehr Frauen reden könnten und Frauen in finanziellen Dingen ihr Schicksal stärker selber in die Hand nehmen würde. Weil Geld ist natürlich auch immer Gestaltungsmöglichkeit und damit Macht. Und häufig sind Frauen, auch sehr erstaunlicherweise ziemlich junge Frauen, extrem happy, wenn ihnen ihr Mann quasi wie der weiße Ritter der kleinen Prinzessin dieses Thema abnimmt. Und es ist natürlich ein Stück weit eine Falle, weil es natürlich auch ein Stück weit eine Entmündigung ist. Und eine Vermutung, die viele Frauen haben, das erleben wir manchmal auch in so Gesprächen. Wir schauen eigentlich immer, dass wir möglichst beide an den Tisch kriegen. Also wenn es um Paare geht, da gibt es so eine stillschweigende Vermutung der Frauen, ihre Männer wären da kompetenter als sie. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Mhm. Die Männer tun sich nur häufig sehr viel schwerer.
Die gehen es vielleicht nicht zu, die Männer, dass sie genau. auch nicht zu kompetent sind.
Die haben ja sozusagen, oh, ich bin der Mann, ich müsste mich da auskennen. Also versuche ich diese Rolle zu erfüllen. Und im Prinzip sind Frauen in der Beratung, finde ich, deutlich angenehmer, weil sie dieses Spielchen, ich muss da so zu tun, als würde ich was wissen, mhm. nicht mitspielen und häufig sagen, ich habe da gar keine Ahnung. Und wenn man nachfragt, merkt man,
mal gescheit.
Aber wenn man nachfragt, merkt man, die wissen eigentlich ziemlich viel und die stellen sich bessere Fragen. Frauen, das wäre meine Basisvermutung im Schnitt, wären eigentlich geeigneter, mit Geld umzugehen als Männer, weil sie dieses Testosteronproblem nicht so haben.
Zudem will ich mir jetzt mal gar nicht äußern. Aber in Zahlen ausgedrückt, wie viel Prozent Männer, wie viel Prozent Frauen sind es faktisch?
Also meistens, wenn wir sie kennenlernen, ist es in der Regel sind es Paare. Und dann wird 80-20 das Thema langfristig an den Mann abgeschoben. Mhm. Und es gibt aber auch ja, und dann, wenn einzelne Personen da kommen, würde ich sagen 70-30 zu Ungunsten Männer, der Frauen. Mhm. Und das spiegelt natürlich das wieder, dieses, ja, so ein Mindset oder einfach faktisch so ein Geld ist Männersache-Denken.
Mhm. Und interessanterweise, auf dem Stuhl, auf dem Sie sitzen, ist vor gar nicht so langer Zeit die Helma Sick gesessen. Die ist ja bekannt geworden durch diesen Spruch, ein Ehemann ist keine Altersversorgung und die berät speziell Frauen ihr Leben lang und hat ja ihre Arbeit begonnen in der Zeit, als eine Frau in Deutschland ohne die Unterschrift von ihrem Ehemann nicht mal ein Konto eröffnen hat können. Also vor dem Hintergrund ist natürlich auch verständlich, dass es eine ganze Weile gebraucht hat, bis die Frauen nicht nur selber das Konto eröffnet haben, sondern wirklich ihre Finanzen auch in die Hand genommen haben. Brauchen Frauen eine andere Vermögensberatung als Männer?
Puh, schwer zu sagen. Also ich glaube, es gäbe tatsächlich ein Riesenpotenzial von einer Beratung von Frauen für Frauen. Oder und ich glaube auch, wenn ich jetzt als Mann Frauen berate, dass ich merke, dass Frauen beratungsaffiner sind, dass sie sich bessere Fragen früher stellen, im Schnitt. Ne? Mhm. Und wir haben ja letztes Jahr was Lustiges gemacht, das hieß Tag der offenen Tür. Jeder, der unseren Newsletter bekommen hat, den haben wir eingeladen und haben gesagt, wir machen so eine Art Kurzberatung. Du kriegst 20 Minuten umsonst, gerade für Leute, die sich sonst einen Honorarberater nicht leisten können. Und wir gucken mal auf ein Problem. Meistens waren es dann eher eine Dreiviertelstunde, bis wir dann fertig waren. Und da hatte ich die Erfahrung gemacht, dass Frauen, die zu uns kamen, ich weiß natürlich nicht, ob die Gruppe verzerrt ist, weil das ja Leute sind, die sozusagen unsere Inhalte auch schon konsumieren, mhm. ziemlich fit waren und sich eigentlich ihr Schicksal gut selber in die Hand genommen und auch sich leichter tun, Fehler einzugestehen. Oh Gott, habe ich damals was verbockt, aber jetzt mache ich es besser. Und ich glaube, es gibt eine frauenspezifische Beratung. Das, was wir so erleben an Frauenfinanz heute, ist häufig eher ein Vertriebsweg und sagen, okay, Frauen beraten Frauen und dann werden die üblichen, eher provisionslastigen Produkte verkauft. Mhm. Wobei ich gerade bei der Helma Sick, die ist ja sozusagen erste Generation Finanzfeminismus mhm. in einer Zeit, wo es auch weit und breit keine Alternativen im Sinne von fairer Honorarberatung gab und was die teilweise bewegt haben, finde ich auch aller Ehren wert. Ich finde halt, aus der Perspektive vom Jahr 2025 könnte man mittlerweile, glaube ich, mehr tun. Und auch dann so ein bisschen freudloser 80er-Jahre-Feminismus finde ich dann auch ja, da denke ich mir auch immer, das könnte auch ein bisschen heiterer sein, ja.
Ja, manchmal ist es tatsächlich gar nicht heiter, was Frauen eben finanziell erlebt haben. Aber was sind denn typische Fallen, in die Frauen tappen oder in der Gefahr stehen zu tappen?
Gut, also rein jetzt mal finanziell natürlich dieses berühmte Gender Pay Gap, Auszeiten für Familie und auch Pflege von älteren Angehörigen, die nicht finanziell vernünftig vergütet werden, dann eine unfaire Verteilung. Das Geld ist in der Familie, wenn man sagt, naja, eine Frau verdient eventuell bei einer Tendenz zur klassischen Rollenverteilung oder mehr Halbteilzeit weniger als ein Mann. Ich verstehe nicht, warum es überhaupt einen Grund gibt, das gemeinsame Familieneinkommen nicht durch zwei zu teilen. Also das empfinde ich als völlig ungerecht. Wenn ich mich in einer Paarbeziehung darauf einige, die Rollen Familie und Geld verdienen und soziale Verantwortung irgendwie zu verteilen, warum erdreiste ich mir da sozusagen als Besserverdienender zu sagen, ja, das ist aber mein Geld und nicht dein Geld? Also damit tue ich mir extrem schwer. Das ist auch ein Thema, wo wir in der Beratung schon auch immer ein Stück weit zumindest mal das thematisieren. Mhm. Wir können ja Leute nicht zu irgendwas zwingen. Und Frauen haben, da gibt es einen Nachteil für Frauen, häufig nochmal eine höhere Aversion gegenüber rationalen Risiken. Aber wenn Frauen erstmal verstanden haben, dass Risiken am Kapitalmarkt unvermeidlich und gar nicht so schlimm sind, erreichen sie im Schnitt bessere Ergebnisse, weil sie eben dieses Thema, oh, ich bin der Stärkste, ich bin der Beste, ich muss es den anderen zeigen, dieses ja, Affe auf dem Felsen-Thema nicht so haben. Mhm. Und da hätte ich für Frauen, die zuhören, tatsächlich einen ganz konkreten Tipp. Es gibt eine wunderbare Bloggerin, die ist zwar keine Bayerin, das muss halt auch geben, ja, sondern Hamburgerin, aber durch und durch unbestechlich, macht einen großartigen Job. Die Dani Patum, die hat eine Seite, die heißt Geldfrau. Und gerade für diejenigen, die sich keine Honorarberatung leisten können, macht die wunderbare Kurse, in denen sie Frauen vermittelt, wie sie ihr Schicksal selber in die Hand nehmen. Ich habe diesen Kurs auch als Mann quasi mal mitgemacht, um zu gucken, wenn ich so lebhaft empfehle. Und ich muss sagen, da waren Dinge drin, die haben mir wirklich unglaublich gut gefallen. Und ich sage immer zu der Dani, du bist viel zu günstig, die Kurse sollten viel teurer sein für das, was du leistest.
Aber so sind wir Frauen, wir machen es auch mal für weniger Geld. Und ja, das wird aber leider manchmal ausgenutzt. So
genau,
ist es,
aber
ja,
das wäre für mich tatsächlich eine Empfehlung.
Geldfrau.
Viel Geldfrau, Dani Patum, die hat, ein Kurs heißt zum Beispiel Endlich, ich glaube, das ist der Einstiegsmodul, das heißt, glaube ich, so wie Endlich souverän mit den eigenen Finanzen, ist zumindest, und das ist wirklich toll. Weil es einem hilft, nicht nur zu sagen, da ist Geld und jetzt kaufe ich das und das Produkt, sondern einem hilft nachzudenken, was habe ich denn eigentlich gelernt und warum, was führt denn dazu, dass ich mit dem Geld nicht so klarkomme und mir das selber im Weg stehe.
Und auch ein bisschen in die Tiefe geht, wie Sie es ja auch in Ihrer Beratung von sich sagen, Sie legen mehr Wert drauf, das für einen besseren Lebensstil eigentlich das Geld dienen soll und nicht als Selbstzweck, dass ich es halt einfach vermehren soll. Ja, damit kommen wir jetzt leider schon zur Verabschiedung, Herr Braun.
Schade eigentlich.
Es war viel.
Jetzt haben wir uns gerade erst warm geredet.
Ich konnte mir definitiv nicht alles merken, aber man kann es ja vermutlich wieder nachhören nach der Sendung. Ich danke Ihnen herzlich für den Besuch, für die vielen interessanten Geschichten, die Sie sich ja nicht ausgedacht haben, sondern die ja wirklich alles wahre Geschichten aus Ihrem langjährigen Beraterleben sind. Und ja, war interessant.
Vielen Dank. Gehen Sie das Thema an, machen Sie sich selber schlau und es tut nicht weh und Geld ist im Prinzip was Schönes und man muss nicht so viel Angst davor haben.